SRF 3.
Die SP überrascht im Aargau. Die Sozialdemokraten liegen im Kantonsparlament deutlich zulasten der Mitteparteien. Basel bleibt rot-grün. Die Bürgerlichen können die Mehrheit im Regierungsrat nicht zurückgewinnen. In Spanien geht die Regierungskrise zu Ende. Die Sozialisten wollen Ministerpräsident Mariano Rajoy jetzt doch unterstützen. Das Wetter, morgen wird es mit Föhn in den Alpen ziemlich sonnig, im Flachland etwas weniger. Es wird bis 22 Grad warm. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Im Aargau waren SVP und FDP bei den Parlamentswahlen angetreten, um gemeinsam die absolute Mehrheit zu gewinnen. Aber diesem Ansinnen machte heute die SP einen Strich durch die Rechnung. Die Sozialdemokraten gewannen als einzige Partei Sitze hinzu, was Kantonalpräsident Cedric Wermuth entsprechend überrascht, wie der Beitrag von Alex Moser zeigt.
Kanton, 27 Sitze!
Super! Super!
Grossartig! Ja, 27!
Wahnsinn! Die SP hat Grund zum Jubeln. 5 Sitze haben Cedric Wermuth und seine Partei dazu gewonnen. Nun haben sie 27 Mandate. Ein Überraschungserfolg. Nach jahrelangen Misserfolgen ist die SP plötzlich wieder auf der Erfolgsstraße. Und zweitstärkste Kraft im Aargau. Kantonalparteipräsident Wermuth zu den Gründen.
Also es gibt mehrere Faktoren. Auf jeden Fall hat uns die Finanzpolitik im Aargau geholfen. Wir haben versucht aufzuzeigen, was für eine Auswirkung diese gescheiterten Steuerreformen hatten. Das ist uns gelungen. Wir haben offensiv die Asylfrage aufgenommen und Migration. Das ist ein Erfolgsrezept. Und wir haben, so wie es aussieht, auch national den Schwung mitgenommen.
Große Verliererin ist die Mitte. Die Grünliberalen verlieren einen Sitz. Vor allem aber haben die BDP und die CVP künftig je 2 Mandate weniger. CVP-Aargau-Präsidentin Marianne Binder ist überzeugt, dass wieder bessere Zeiten kommen für ihre Partei.
Ich glaube nicht, dass auf die Dauer eine staatstragende Kraft wie die CVP nicht wieder an Stärke gewinnt, weil es letztlich dieses System Schweiz, dieses Konkurrenzsystem verändern würde, wenn wir nicht gestaltend sein könnten in der Mitte.
Eigentlich ging man vor den Wahlen von einem Rechtsrutsch aus. Von einer absoluten Mehrheit der bürgerlichen SVP und FDP war die Rede. Dies ist nun nicht eingetreten, zum Bedauern von SVP-Aargau-Parteipräsident Thomas Burgherr.
Ja, das wäre schön gewesen, aber unser Resultat ist hervorragend. Ich bin zufrieden.
Denn immerhin konnten die SVP und auch die FDP ihre Sitze halten.
Alex Moser, auch die Aargauer Regierung wurde neu gewählt. Die bisherigen Urs Hoffmann von der SP, Stefan Attiger von der FDP und Alex Hürzeler von der SVP wurden wiedergewählt. Auch der neue CVP-Kandidat Markus Diet schaffte den Einzug in die Regierung im ersten Wahlgang. Noch besetzt werden muss der 5. Sitz von der abtretenden Grünen Susanne Hochuli. Hier zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einer Kandidatin der SVP und einer Kandidatin der SP ab. Jetzt in den Kanton Basel-Stadt. Dort hat Linksgrün im Regierungsrat seit 12 Jahren eine Mehrheit. Heute wollten die Bürgerlichen diese Mehrheit zurückgewinnen. Mit einem gemeinsamen Viererticket von FDP, Liberalen, CVP und SVP sollte dies gelingen. Umso mehr als, dass die SVP mit Lorenz Nägerlin antrat, der auch für moderate Bürgerliche wählbar schien. Aber das Vorhaben scheint zu scheitern. Frage an unsere Basel-Korrespondentin Marlene Sandrin. Warum?
Ein großer Teil der bürgerlichen Wählerinnen und Wähler will offensichtlich keine bürgerliche Mehrheit um jeden Preis, sprich ein SVP-Kandidat, der sich zwar moderat gibt, sich aber beispielsweise für die Zuwanderungsinitiative ausspricht, ist für viele Bürgerliche hier in Basel offensichtlich nicht wählbar. Und dass auch wenn die bürgerlichen Kandidaten sich im Wahlkampf bemühten, Unterschiede zu vertuschen und sich als Team zu präsentieren, was Basel besser regieren soll. Und was sehr wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt hat, die Wahlbeteiligung ist hoch und es sieht so aus, dass die Linke in dieser Richtungswahl sehr gut mobilisieren konnte.
Heute haben zurzeit 4 Kandidaten das absolute Mehr geschafft. Die beiden bisherigen Regierungsräte von der SP, Eva Herzog und Christoph Brutschin. Dazu Lukas Engelberger von der CVP und Konradin Kramer von den Liberalen. Wer hat denn von den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten die besten Karten für den zweiten Wahlgang Ende November?
Gute Karten hat die grüne Kandidatin Elisabeth Ackermann. Sie liegt laut Zwischenresultat nur knapp unter dem absoluten Mehr. Sie könnte sogar mit den Stimmen, die an der Urne abgegeben wurden, heute noch gewählt werden. Da müssen wir das Schlussresultat abwarten. Dann haben die bisherigen gute Chancen, also Hans-Peter Wessels, der Baudirektor von der SP, und Baschi Dürr von der FDP.
Gewählt wurde heute auch das Parlament von Basel-Stadt. Noch liegen keine definitiven Resultate vor. Was lässt sich zurzeit sagen?
Im Grossen Rat sieht es so aus, als würde es keine Verschiebungen geben zwischen links und rechts. Das linke und rechte Lager bleibt also vermutlich ausgeglichen, wie es jetzt ist, wobei die SP die stärkste Kraft im Parlament bleibt. Im bürgerlichen Lager sind die Liberalen die großen Gewinner. Sie gewinnen laut Zwischenresultat gleich 5 Sitze. Dies auf Kosten der FDP und der Grünliberalen. Sie dürften Stimmenanteile verlieren.
Information direkt aus Basel von unserer Korrespondentin Marlène Sandre. Seit letzten Dezember hatte Spanien keine Regierung mehr, die richtig funktionierte. Der Grund: die Sozialisten versagten Regierungschef Rajoy die Unterstützung. Heute aber kam die Wende. Mario Sturni.
Die Leitung der Sozialistischen Partei hat nach heftiger Diskussion beschlossen, sich in der kommenden Vertrauensabstimmung zu enthalten. Für den Antrag stimmten 139 Mitglieder, dagegen 96. Der konservative Regierungschef Mariano Rajoy könnte so im Amt bleiben, obwohl seine Partei im Parlament über keine absolute Mehrheit verfügt. Und Spanien bekäme wieder eine handlungsfähige Regierung. Scheitert Rajoy in der Vertrauensabstimmung jedoch erneut, müssten die Spanierinnen und Spanier im Dezember wieder ein Parlament wählen, zum dritten Mal innerhalb eines Jahres. Verschiedene Banken in Großbritannien bereiten sich darauf vor, ihren Sitz von London in ein anderes Land zu verlegen. Das schreibt der Direktor der britischen Bankiervereinigung Anthony Brown in einem Artikel für die Zeitung Observer. Erste Entscheide dazu könnten um den Jahreswechsel herum fallen. Die Banken reagierten auf die unsichere Lage nach dem Entscheid der britischen Bürgerinnen und Bürger, aus der EU auszutreten. In Irak hat das Parlament nach Medienberichten ein Alkoholverbot beschlossen. Das Gesetz verbietet die Einfuhr, Produktion und den Verkauf von alkoholischen Getränken und sieht Bußen von bis zu umgerechnet 20.000 Franken vor. Beim christlichen Teil der Bevölkerung stößt das Gesetz auf Unmut wegen der Geschäfte mit Alkohol. Die Vorlage kann vom obersten Gericht noch abgelehnt werden. In der Stadt St. Gallen geht die 74. Olma zu Ende. Rund 365.000 Personen besuchten während 11 Tagen die Landwirtschaftsmesse, wie die Organisatoren mitteilten. Das seien 3% weniger als im Vorjahr. Höhepunkt war laut Mitteilung der Auftritt des Ehrengastes Fürstentum Liechtenstein mit einer Sonderschau und einem Umzug. Es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben, teilte die St. Galler Stadtpolizei mit. Die Olma ist die größte Publikumsmesse der Schweiz. 620 Aussteller präsentieren sich auf einer Fläche von über 27.000 Quadratmetern. In Sölden ist das erste Skiweltcuprennen der Männer ausgetragen worden. Den Riesenslalom gewonnen hat der Franzose Alexis Peintureau vor dem Österreicher Marcel Hirscher und dem Deutschen Felix Neureuther. Der Walliser Justin Murisier wurde Siebter, Carlo Janka fuhr auf Platz 13. Das Wetter. Am Abend lässt der Regen allmählich nach. Morgen ist es im Flachland zeitweise in den Bergen mit Föhn ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht 16 mit Föhn 22 Grad. Im Süden bleibt es bewölkt und gebietsweise fällt Regen bei rund 14 Grad.
Info 3 Abend.
Der amerikanische Telekom-Konzern AT&T will expandieren. AT&T will den Fernsehkonzern Time Warner schlucken und ist bereit, dafür 85 Milliarden US-Dollar zu bezahlen. Das wäre die größte Firmenübernahme in diesem Jahr. Die größte, aber bei weitem nicht die einzige. Warum grassiert in der Wirtschaft das Übernahmefieber? Evelyn Kobler.
Es sind ungemein stolze Summen, die Großkonzerne derzeit auf den Tisch legen, um andere Konzerne zu schlucken. In der Filmindustrie kauft AT&T Time Warner für 85 Milliarden US-Dollar. In der Tabakindustrie zahlt BAT für Reynolds 47 Milliarden Dollar. In der Agrochemiebranche schluckt Bayer gerade Monsanto für 66 Milliarden und ChemChina übernimmt Syngenta für 43 Milliarden. Das sind nur ein paar Beispiele aus den letzten Monaten. Sie verdeutlichen, der Übernahmehunger der internationalen Großkonzerne ist noch immer ungestillt. Das, obwohl schon 2015 ein Rekordjahr war in Sachen Firmenübernahmen, sowohl in den USA als auch in Europa. Ein Ziel hinter solchen Zusammenschlüssen ist oft das Streben nach Größe. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sei Größe hilfreich, ja gar notwendig, argumentieren die Firmenchefs in Befragungen. Andere betonen hingegen, sie wollen mit Übernahmen vor allem neue Produkte dazugewinnen oder neue Märkte erschließen. Die Motive variieren also. Aber eine Überlegung dürfte momentan bei all diesen Transaktionen eine erhebliche Rolle spielen: die tiefen Zinsen. Noch kaum je war es so günstig, Schulden zu machen. Damit ist es einfacher geworden, eine teure Übernahme zu finanzieren, um sich so einen Traum zu verwirklichen oder schlicht, um sich eine Konkurrentin einzuverleiben. Für Unternehmen, die bereits Geld auf der hohen Kante haben, ist es wiederum attraktiv, dieses Geld für Zukäufe auszugeben. Oder wer zahlt schon gern Negativzinsen auf seinem Konto? Am Anfang solcher Transaktionen stehen stets große Visionen. Es ist der Wunsch, gemeinsam stärker zu sein, effizienter und profitabler zu geschäften. Doch diese Visionen lassen sich längst nicht immer verwirklichen. Verschiedene Studien zeigen, dass bei großen Übernahmen oft unter dem Strich gar Wert vernichtet wird, dass der Aktienkurs und der Rendite sinken. Das komplexe Zusammenführen zweier Unternehmen mit unterschiedlichen Firmenkulturen führt nicht immer zu einem geeinten, gestärkten Größeren. Doch wenn Topmanager eine Großübernahme verkünden, verdrängen sie gern das Risiko, dass ihr Husarenstück auch scheitern könnte.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute verantwortlich Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.